Realitätscheck bei Radio Frei.
Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Und damit begrüße ich euch ganz recht herzlich hier bei Unterdessen. Ihr habt es gerade gehört, die Magazin auf Radio Frei. Mein Name ist Uli und ich werde euch in den kommenden 2 Stunden begleiten. Ich bin aber gar nicht alleine hier im Studio. Das freut mich immer, wenn ich auch mit Gästen oder aber auch mit Kolleginnen hier im Studio bin. Ich habe mir nämlich Mathilda noch mit eingeladen. Die macht gerade ein Praktikum und die hat auch fleißig Beiträge produziert. Einen, den habt ihr gestern schon gehört. Da ging es um eine Umfrage und sie hat auch noch einen weiteren produziert. Und da geht es um Schulstreikaktionen bezüglich des Wehrdienstmodernisierungsgesetzes. Was es damit auf sich hat, warum jetzt wieder gestreikt werden soll, das könnt ihr dann im Laufe der Sendung erfahren. Und ich war ein Fuchs, ich habe mir nochmal Hilfe von jemandem geholt. Und zwar war Donata unterwegs in der Erfurter Innenstadt am Samstag vor, naja, 1,5 Wochen ist es mittlerweile her. Da fand eine Demonstration statt, gemeinsam für eine solidarische Asylpolitik, hat da ein breites Netzwerk aus ganz Thüringen ausgerufen. Mehrere hundert Leute sind diesem Aufruf gefolgt und haben in der Erfurter Innenstadt für eine gemeinsame Asylpolitik demonstriert. Was das genau heißt, was sie gerade an der derzeitigen Politik kritisieren, das erfahren wir, wenn wir in die einzelnen Redebeiträge reinhören. Naja, und dann gibt es natürlich wie jeden Mittwoch immer die bekannte Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel. Wir setzen uns die Brille der gewaltfreien Kommunikation auf. Das machen wir nicht alleine, sondern mit den TrainerInnen für gewaltfreie Kommunikation, Mirjam Binder und Lukas Osburg. Und ich habe außerdem auch noch für euch einen Beitrag, ein Interview, das eine Kollegin aus Weimar geführt hat, Pauline Rudolph von Radio Lotte. Die hat mit Linda Stark gesprochen von der Linken über einen neuen Gesetzesentwurf zum Gewaltschutzkonzept für Kinder und Jugendliche. Naja, und natürlich gibt es auch wie immer Musik, neue Musik, alte Musik und wir starten mit sehr, sehr alter Musik, Ende der 60er Jahre oder vielleicht auch schon 1970. Natürlich Dolly Parton, diesmal allerdings mit ihren Schwestern. Sie hat ja viele Geschwister und ihre Schwestern Stella Parton und Cassie Parton, die haben mit ihr gemeinsam Break My Mind gesungen. Damals natürlich noch, damals eben noch in der Porter Wagoner Show und ich glaube, es ist auch einer der wenigen Auftritte, wo sie mit ihren Schwestern auf der Bühne steht. Deswegen jetzt viel Spaß mit Dolly Parton, Cassie Parton und Stella Parton und Break My Mind.
Baby, oh baby, tell the man at the ticket stand that you changed your mind. Let me run on out and tell the cab to keep his meter flying. Say goodbye to me, baby, gonna break my mind. Break my mind. If you say goodbye to me.
Break My Mind war das gerade von Dolly Parton und ihren beiden Schwestern Stella Parton und Cassie Parton. Und ihr hört unterdessen das Magazin hier auf Radio Frei. Es ist kurz nach 9 Uhr. Und bevor wir hier mit den Themen, vor allen Dingen auch irgendwie unangenehme Themen, aber eben auch empowernde Themen anfangen, gibt es noch mal ein bisschen Musik. Und wir hören jetzt als nächstes von Nanda Alone. Nanda war das gerade mit Alone und hier im Hintergrund wird sich schon über Musik unterhalten. Musik ist ja auch immer ein wichtiger Bestandteil von so Radiosendungen und ich nutze das ja auch gerne, um Leute auch mit meinem Musikgeschmack ein bisschen, weiß ich gar nicht, aufzuklären, vielleicht auch manchmal zu quälen, keine Ahnung. Aber freie Radios sind ja auch immer Ein- und Abschaltradios. Ich hoffe, ihr seid jetzt auf jeden Fall dran geblieben, denn ich begrüße jetzt hier einen Studiogast bei mir und zwar ist Mathilda mit hier im Studio. Guten Morgen, Mathilda.
Ja, guten Morgen.
Du warst ja auch letzte Woche schon mal hier im Studio. Du machst nämlich gerade ein zweiwöchiges Schulpraktikum. Das heißt, du bist tagsüber hier, machst das, was wir halt eigentlich so machen. Recherchieren, E-Mails schreiben, schneiden, Interviews führen, Umfragen machen und eben auch in Sendungen einfach mal ein bisschen mit dabei sein, uns über die Schultern gucken. Und wir haben ja gestern schon einen Beitrag von dir gehört. Da hast du eine Umfrage gemacht zu Subkultur, geht es ja auch so ein bisschen um Musik, da haben wir wieder die Brücke zu dem, was wir jetzt gerade hatten. Und du hast aber auch noch ein zweites Thema dir angenommen. Und zwar geht es da um Schulstreiks, die es schon gab, die aber jetzt auch wieder geplant sind. Und Anlass ist, dass man, oder nicht dass man, sondern dass Schülerinnen und Schüler nicht in die Schule, sondern auf die Straße gehen und gegen das sehr komplizierter, langer Begriff Wehrdienstmodernisierungsgesetz demonstrieren, was ja schon beschlossen wurde. Wie bist du denn überhaupt auf das Thema gekommen?
Naja, also es ist ja natürlich gerade super präsent, auch in meinem Umfeld, auch wenn ich nicht direkt davon betroffen bin. Aber ich finde es einfach super wichtig, darüber zu sprechen und auch was dagegen zu tun, weil wir als Jugend ja gerade in diese Zwangsdienste reingedrängt wurden, nachdem eben jahrelang, jahrzehntelang nichts für uns getan wurde von der Politik her. Und wir jetzt aber zur Hand gezogen werden, wenn es jetzt irgendwie drauf ankommt und ernst wird.
Ich muss tatsächlich auch zugeben, dass, also mich beschäftigt das halt irgendwie auch wenn ich natürlich nicht davon betroffen bin, direkt. Aber ich kriege das auch mit, wenn wir Schulprojekte machen oder auch in der Kinder- und Jugendredaktion, ist es seitdem das aufkam, Anfang letzten Jahres, immer wieder auch Thema gewesen. Und immer wieder haben Schülerinnen und Schüler beziehungsweise junge Leute das Thema aufgegriffen. Und ich finde das ganz spannend, weil, wie du schon gesagt hast, ne, es wird eigentlich ganz viel sprechen Politikerinnen und Politiker darüber oder Leute, die 50 sind und noch älter, die selber früher mal bei der Armee waren. Aber wie nimmst denn du so die Gespräche so in deinem Umfeld wahr? Ist das, ist das eher besorgniserregend? Ist das irgendwie eine Wut, eine Ohnmacht? Wie sprechen so deine Freundis darüber?
Ja, also ich nehme vor allem nicht wirklich Ohnmacht, aber sehr viel Empörung darüber wahr. Und ja, eben auch so eine gewisse Wut und das Gefühl von, wir werden nicht gehört. Weil es gab ja jetzt auch schon diesen Streik im Dezember letzten Jahres. Und nachdem das Gesetz da trotzdem beschlossen wurde, ja, war sehr viel Enttäuschung auch da, würde ich sagen. Aber eben auch so der Wille weiterzumachen und sich noch weiter zu engagieren.
Sehr gutes Stichwort, der Wille weiterzumachen. Du hast dich auch quasi an das Thema dran gezeckt und hast einen Beitrag dazu gebaut. Wie bist denn du da vorgegangen? Kannst du ja mal den Hörerinnen und Hörern erklären, wie man eigentlich so einen Radiobeitrag erstellt?
Ja, also die Idee kam davon, dass ich eben bei so einem offenen Planungstreffen des Streikkomitees war und da mal ein bisschen mitgeschaut habe und mitgemacht habe und mich auch mit den Leuten dort unterhalten habe. Ja, ich habe davor natürlich ziemlich viel Recherche betrieben, auch was genau in dem Gesetz jetzt überhaupt drinsteht und sowas und ab wann sich das auswirkt und wie genau sich das auswirkt. Ja, dann habe ich da bei diesem Treffen auch zwei Interviewpartner gefunden, die sich bereit erklärt haben, ein paar Fragen für mich zu beantworten. Und weil das Thema ja auch schon eine Weile lang präsent ist und es dazu schon auch ein bisschen Umfragen hier gab, konnte ich die gleich weiterverwerten und auch mit in meinen Beitrag einbauen. Und ja, aus meinen Recherchen und Texten, die ich dann eingesprochen habe und den Umfragen und den Interviews, konnte ich dann einen Beitrag zusammenbasteln.
Und ich würde sagen, in genau den hören wir jetzt mal rein. Vielen Dank schon mal, Mathilda, dass du auch so ein bisschen quasi hinter die Kulissen hast blicken lassen. Und wir hören uns jetzt mal das Ergebnis deiner Recherchen an.
Deshalb gehen wir heute nicht zur Schule, sondern streiken gegen die Wehrpflicht und gegen alle Zwangsdienste. Statt Milliarden, in Waffen zu stecken, fordern wir Milliarden für Bildung, bessere Ausbildungsplätze, das Klima und für unsere Zukunft. Zeigen wir der Politik, was wir von ihren Plänen halten. Lasst uns gemeinsam laut werden.
So klang es am 5. Dezember 2025 beim Schulstreik hier in Erfurt. Gestreikt wurde gegen das Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Die allgemeine Wehrpflicht wurde zum 1. Juli 2011 in Deutschland ausgesetzt. Mit dem neuen Gesetz wurde nun wieder die rechtliche Grundlage für einen verpflichtenden Wehrdienst gelegt. Das Thema wurde heiß diskutiert und neben reichlich Kritik an dem Gesetzentwurf gab es auch einige Befürworter.
Ich finde viel, das ist gut für euch Jugendliche. Ich finde das, da lernt ihr vielleicht einmal ein bisschen mehr Ordnung oder was. Ich sehe es immer an meinen Enkelkindern.
Sehr gut. Also ich habe anderthalb Jahre gedient. Also es tut jedem gut, mal anderthalb Jahre oder ein Jahr zu dienen oder zumindest ein soziales Jahr zu machen.
Wehrpflicht war schon immer gewesen zu DDR-Zeiten. Ich finde das schon wichtig.
Ich halte was davon, weil ich sie gemacht habe.
Ich bin da völlig raus von der Wehrpflicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ihr seid alt genug. Entscheidet, wollt ihr was für den Staat tun, wollt ihr nichts für den Staat tun. Das ist eure Entscheidung. Du kannst trotzdem davon Abstand nehmen. Also es ist kein Zwang dahinter. Lest es euch genau durch.
Ich habe es mir genau durchgelesen und kann widersprechen. Alle Männer ab dem Geburtsjahrgang 2008 müssen einen Fragebogen zur Motivation und Eignung ausfüllen. Das ist verpflichtend und somit Zwang. Und auch die ab 2027 geplante Musterung ist Zwang. Dagegen gingen im Dezember vergangenen Jahres allein in Erfurt ungefähr 670 SchülerInnen auf die Straße statt in die Schule.
Also wir sind hier, weil wir gegen eine Wehrpflicht und generell gegen Krieg sind, auch wenn es uns jetzt nicht direkt betrifft, sondern erstmal ja generell so Jungs und halt Männer. Aber wir wollen es halt auch für alle einfach generell nicht und sind dagegen, ja.
Ja, wir finden es halt extrem wichtig. Es geht hier auch nicht nur um uns, es geht um alle Schüler und Schülerinnen in Deutschland und deswegen finden wir es einfach extrem wichtig, hier zu sein und uns dafür einzusetzen.
Also ich bin hier, da ich sehr viele Kollegen habe, die tatsächlich schon über 18 sind und ich keine Lust habe, dass sie eingezogen werden, weil das wäre scheiße. Weil ich sage immer, Studentenfutter statt Kanonenfutter.
Weil ich einfach gegen die Wehrpflicht bin und ich finde, das geht gar nicht, dass sie das wieder einführen wollen. Das war einmal abgeschafft und das soll nicht wieder zurückkommen.
Wir sind heute hier, um gegen die Wiedereinführung von der Wehrpflicht zu demonstrieren. Ich bin gegen die Wehrpflicht, weil ich denke, es sollte jedem die Wahl gelassen werden, ob man kämpfen gehen möchte oder ob man lieber in Zivildienst gehen will.
Ich finde es nicht richtig, dass einfach über uns entschieden wird, ohne uns zu fragen.
Trotzdem wurde das Gesetz am 5. Dezember 2025 im Bundestag verabschiedet. Das setzte dem Kampf gegen die Wehrpflicht jedoch kein Ende. Der nächste Streiktermin am 5.3.2026 stand schon fest. Und bis dahin müsse es darum gehen, Schulstreikkomitees in weiteren Schulen und Orten zu gründen. Außerdem gegen Bundeswehrwerbung an Schulen aktiv zu werden, so die Initiative Schulstreik gegen Wehrpflicht. Ich habe mit zwei Mitgliedern des Schulstreikkomitees in Erfurt gesprochen und gefragt, ob sie einen Unterschied im Engagement und Interesse der SchülerInnen im Vergleich zum ersten Streik sehen.
Ich denke schon, dass es einen Unterschied gibt im Engagement und Interesse der Schülerinnen im Vergleich vom ersten Wehrpflichtstreik zu diesem Wehrpflichtstreik. Aber ich denke, dass es vergleichbar ist mit allen Events, die irgendwie zweimal stattfinden. Es ist nie wirklich gleich. Beim letzten Mal gab es auch einfach andere Gegebenheiten. Da war es zum Beispiel so, dass wir nur wenige Wochen Zeit hatten und dann in diesen Wochen wirklich intensiv viel gemacht wurde. Jetzt haben wir viel mehr Vorlaufzeit und haben zwar einen harten Kern an Menschen, die jedes Mal dabei sind und auch sehr engagiert sind, aber die Masse der Menschen ist auf jeden Fall gerade noch ein bisschen geringer. Ich denke aber, das wird sich auf jeden Fall noch ändern in den nächsten Wochen und bin mir ziemlich sicher, dass dann noch mehr Menschen dazukommen werden, desto näher wir dem Datum, also dem 5.3. kommen.
Ich habe mich auch erkundigt, wie sie die Stimmung nach dem vergangenen Streik wahrgenommen haben, bei dem das Gesetz ja leider trotzdem verabschiedet wurde.
Ich glaube, die Stimmung der jungen Menschen nach dem ersten Streik und nach der Verabschiedung des Gesetzes waren sehr zwiegespalten. Einerseits natürlich Frustration, weil man das Gefühl hatte, die eigene Stimme wird nicht gehört, obwohl man sich ja so zahlreich dafür eigentlich eingesetzt hat. Andererseits aber auch noch dieser weitere Wille von, da ist jetzt was passiert, was uns nicht gefällt, gegen das wir eigentlich uns eingesetzt haben, gegen das wir gestreikt haben. Aber das muss jetzt nicht das Ende sein, denn es ist jetzt passiert und das heißt nicht, dass wir jetzt einfach aufhören und sagen, okay, wir finden uns jetzt damit ab, sondern es ist einfach trotzdem eine Motivation zu sagen, wir machen weiter und wir zeigen weiterhin, dass uns das nicht passt und dass wir dagegen stehen. Also ich denke, die Stimmung ist trotzdem immer noch hoffnungsvoll und motiviert, immer noch etwas dagegen zu tun.
Außerdem haben wir über Probleme gesprochen, auf die sie in der Planung stoßen. Vielleicht auch solche, die jetzt beim zweiten Mal neu hinzugekommen sind.
Ich denke, das größte Hindernis, die größte Herausforderung in der Organisation ist vermutlich gerade die Mobilisierung von jungen Menschen. Denn während viele junge Menschen ja schon wissen, dass Streiken eigentlich ihr Recht ist und dass sie ihre Meinung äußern können, haben viele auch Angst vor Repressionen und vor Nachteilen, die sie erfahren können. Einfach weil das in Erfurt auch schon passiert ist, dass junge Menschen fürs Streiken Nachteile bekommen haben. Und ich glaube, darum ist es auch gerade wichtig, dass wir gemeinsam kommen, dass wir uns organisieren und zusammen darüber sprechen, wie wir Repressionen verhindern können und wie wir uns gegenseitig unterstützen.
Daraus ergab sich dann auch die Frage, ob sie aus dem ersten Streik etwas gelernt haben, das sie diesmal anders machen möchten.
Ja, auf jeden Fall. Beim ersten Schulstreik haben wir gemerkt, wie wichtig klare Absprachen und eine gute Struktur sind. Dieses Mal haben wir schon früher angefangen mit dem Plan, verteilen die Aufgaben konkreter und achten stärker auf Kommunikation mit allen Schulen, damit sich noch mehr Klassen beteiligen können. Außerdem wollen wir mal Raum für Schülerinnenstimmen schaffen und probieren, bei den Komiteestreffen mehr Schülerinnen gewinnen zu können.
Ich habe gefragt, wie lange die Streiks weitergehen sollen, wenn sich nach dem kommenden nichts ändert.
Wir sehen den Schulstreik nicht als einmalige Aktion, sondern als längeren Prozess. Solange die Politik an der Wehrpflicht und an anderen Zwangsdiensten festhält, werden wir laut bleiben, ob durch weitere Streiktage, Demos oder kreative Aktionen an den Schulen. Meiner Meinung nach steht ein konkretes Enddatum nicht fest. Wir hören erst auf, wenn klar ist, dass unsere Forderung nach echter Freiwilligkeit und guter sozialer Absicherung ernst genommen wird.
Jetzt könnten Leute sagen, das Gesetz ist durch, protestieren bringt nichts mehr. Ich habe mich gefragt, was Ihre Entgegnung darauf wäre.
Gesetze können geändert werden. Das zeigt die Geschichte ja ständig. Und ohne Druck von der Straße passiert politisch oft gar nichts. Gerade jetzt ist meiner Meinung nach der Protest wichtig, weil sich Politikerinnen und Parteien überlegen müssen, ob sie an einem unpopulären Gesetz festhalten wollen, wenn sie merken, dass besonders junge Menschen das nicht akzeptieren. Unser Streik richtet sich deshalb bewusst nicht nur gegen ein Gesetz auf dem Papier, sondern für eine Gesellschaft, in der niemand zum Militär oder Zwangsdienst gedrängt wird.
Also, tragt euch ein und sagt euren Freunden Bescheid. Am 5. März ist wieder Schulstreik. Doch bis dahin ist noch einiges zu tun. Wenn ihr euch mit beim Streikkomitee beteiligen wollt, schaut auf dem Instagram-Account des Schulstreik gegen Wehrpflicht Erfurt vorbei. Dort findet ihr die Termine der offenen Planungstreffen und Infos rund um die Streiks.
Lange Texte gehen hin und her. Langeweile um 23 Uhr. Zu viel Zeit, um nachzudenken. Zu viel Text für diesen kleinen Raum. Drei, vier Songs nur für dich. Doch es hilft nichts, es wird nur schlimmer. Monate und Jahre, nur nicht jetzt. We'll be right back.
Die Raccoons waren das gerade mit Hassen oder Lieben von ihrem kürzlich erschienenen Album, EP, wie auch immer, 23 Uhr. Wir werden die auf jeden Fall noch des Öfteren hier im Programm von Radio Frei hören. Ich freue mich drauf. Wir machen weiter mit Musik von Paula Carolina und Schlala Larven, glaube ich zumindest.
Schlafe, schlafe. 1 Uhr mittags und ich schlafe. Breaking Bad, fresse Waffeln. Mama fragt, was ich gerade mache. Ich schlafe, 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 schlafe. 8 Uhr abends und ich schlafe. Text ist schlecht, weil ich schlafe. Ich schwör, wenn ich's wollte, könnte ich schaffen. Doch ich schlafe, 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 schlafe. Weil ich bin eigentlich von so ziemlich allem gestresst. Für den Laden hier sowas von nicht schmeißen, wenn man mich lässt. Wenn das nicht klappt, ja dann mach ich halt Rap. Und wenn das auch nicht klappt, mach ich nix und geh. Schlalalalalalalaffe. Wir haben uns heute Abend zusammengetan, um uns ordentlich damit auseinanderzusetzen. Dieses Thema liegt mir sehr doll am Herzen, da es von viel Vielfalt geprägt ist. Viel Erfolg und auf Wiedersehen. Sex ist schlecht, weil ich schlafe. Das Bett ist warm, leere Blase. Versink in meiner Matratze. Ich schlafe, 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 schlafe. Ich geh zum Kühlschrank, der Weg ist so weit. Ich stell mir einen rein, laktosefrei. Worüber sie hier eigentlich schreibt. Es reicht, wenn es reimt und die Menge schreit. La 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 la.
Schlalalalalalalaffen war das gerade von Paula Carolina.
Deshalb gehen wir heute nicht zum.
Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear.
So klang es am Samstag, den 31. Januar, in der Erfurter Innenstadt. Mehrere hundert Menschen, die demonstrierten unter dem Motto »Gemeinsam für eine solidarische Asylpolitik«. Aufgerufen hatte ein breites thüringenweites Netzwerk, darunter das Bündnis Nein zur Bezahlkarte. Kritisiert wurden unter anderem die Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete, Leistungsausschlüsse, Arbeitspflicht und Abschiebungen. Die Demonstration, die startete am Erfurter Hauptbahnhof und zog anschließend Richtung Fischmarkt. Unsere Kollegin Donata, die war vor Ort, hat Eindrücke gesammelt und Redebeiträge aufgezeichnet. In einige davon hören wir jetzt ausschnittsweise rein. Eröffnet wurde die Demonstration von Adam Alassawi vom Flüchtlingsrat Thüringen.
Wir stehen hier mitten im Winter. Und während wir hier mit warmen Jacken zusammenkommen, leben andere Menschen auf der Flucht, in Zelten, Containern und Lagern. Im Regen, im Schnee, in der Kälte. Sie fliehen vor Krieg, Gewalt, Verfolgung und Unterdrückung. Aus Syrien, aus dem Iran, aus Afghanistan, aus der Ukraine, aus dem Sudan, aus Palästina, dem Kongo und vielen anderen Orten. Nicht aus Wahl, sondern aus Not. Wir sagen heute, wir sehen das Leid. Wir hören die Stimmen. Und wir stehen solidarisch an der Seite aller dieser Menschen. Und genau deshalb sind wir heute hier. Weil wir nicht länger zuschauen. Weil Menschenrechte unter Druck stehen. Und weil Solidarität kein leeres Wort ist. Wir demonstrieren heute gemeinsam vor einer solidarischen Asylpolitik. Und wir sagen klar und deutlich: Nein zur Bezahlkarte. Nein zur Abschiebung. Nein zu Leistungsausschluss und Arbeitspflicht. All das gehört zusammen. Es ist ein System der Ausgrenzung. Und dagegen stehen wir heute hier. Asyl ist ein Menschenrecht. Menschenwürde ist nicht verhandelbar. Und danke, dass ihr im Winter hier steht. Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr laut seid. Und danke, dass wir gemeinsam solidarisch diesen Tag gestalten vor die Menschen, die gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen.
Bei der Demonstration sprach außerdem ein Mann, der in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl arbeitet. Seit 2017 berät er dort im Auftrag der evangelischen Kirche Menschen im Asylverfahren zu rechtlichen Fragen. Darüber hinaus engagiert er sich auch seit über 30 Jahren gegen Rechtsextremismus.
Unsere Welt ist in Unordnung. Gewalt und Krieg in vielen Ländern. Und das schon lange. Aber wir hier in unserem bequemen Europa hatten eigentlich wenig damit zu tun. Bis auf die Tatsache, dass Menschen fliehen mussten vor Krieg und Gewalt. Und einige davon haben bei uns um Schutz gebeten. Wir haben ein ausuferndes Rechtssystem geschaffen, um die angeblich ausufernden Flüchtlingsströme unter Kontrolle zu bringen. Der Staat muss die Gesetze einhalten. Wir sprechen von Rechtsstaatlichkeit. Aber Rechtsstaatlichkeit kommt an ihre Grenzen, wenn die Grundlagen des Rechts falsch sind. Ich möchte ein Beispiel nennen. Viele Geflüchtete sind durch andere europäische Länder nach Deutschland gekommen. Sie wurden dort registriert und haben dann einen Dublin-Bescheid bekommen. Deutschland schiebt diese Menschen gnadenlos ab. Aber die Grundlage der Dublin-Verordnung ist die Annahme, dass in allen Ländern Mindeststandards eingehalten werden. Aber das stimmt einfach nicht. In vielen Ländern, besonders in Osteuropa, werden Schutzsuchende geprügelt und eingesperrt. Es gibt schlimmste Übergriffe. Wie kann ein Staat wie Deutschland ernsthaft Menschen in solche Verhältnisse abschieben? Es gibt die Möglichkeit des Kirchenasyls, ein solches Unrecht zu verhindern. Nur wird auch Kirchenasyl immer weiter durch Regierende in Frage gestellt. Es gibt etliche Beispiele wie diese, wo Deutschland offensichtlich auch in Deutschland Menschenrechte nicht eingehalten werden. Und der Druck nimmt zu, gerade im Bereich Flucht und Migration die Regeln immer weiter zu verschärfen, bis dann von dem eigentlichen Sinn, Menschen in Not zu helfen, dann nichts mehr übrig geblieben ist. Eine Gesellschaft, die Menschen ausgrenzt, wird sich letztlich nicht auf eine Gruppe beschränken. Erst sind Menschen mit Migrationsbiografie dran. Und dann wird man gegen andere Minderheiten vorgehen. Wir sehen schon, wie gegen Menschen gehetzt wird, die auf staatliche Sozialhilfe angewiesen sind. Auch die Rechte queerer Menschen werden immer stärker in Frage gestellt. Wo soll das enden? Deutschland hatte das schon mal. Es endete mit Millionen Toten 1945. Dazu kann ich nur sagen, nie wieder.
Den OrganisatorInnen der Demonstration für eine solidarische Asylpolitik, denen war es auch besonders wichtig, dass nicht nur über Geflüchtete gesprochen wird, sondern dass sie auch selbst zu Wort kommen. Einige berichten dann von ihrer Zeit im Asylverfahren, von langem Warten auf Arbeitserlaubnisse und auch vom Leben in den Gemeinschaftsunterkünften.
Die Schwierigkeiten, die wir hatten oder die ich hatte und meine Freunde jetzt haben, ist, dass viele nicht wissen, wenn man hier einen Asylantrag macht, diese ganze Verfahren, das dauert manchmal 2 Jahre, bei vielen 3 Jahren. Bei mir selber hat 2 Jahre gedauert. In diesem Zeitraum, du kannst auch nicht arbeiten, nur mit Erlaubnis der Auslandbehörde. Auslandbehörde oder Sozialamt, Jobcenter sagt zu dir, du musst arbeiten. Du suchst dir eine Arbeit, du gehst zu deinem Arbeitgeber. Wenn er dich fragt, ob du Arbeitserlaubnis hast, du sagst, nee, habe ich nicht. Dann kriegst du auch keinen Arbeitsvertrag. Du kriegst ein Formular von Auslandbehörde, du musst das zu deinem Arbeitgeber schicken, der muss das ausfüllen. Und du gibst das wieder zu Auslandbehörde. Und das dauert lange, manchmal mehr als 2 Monate, bis du ein Arbeitserlaubnis Auslandbehörde bekommst. In diesem Zeitraum kannst du nichts machen. Und viele wissen das nicht, dass die Flüchtlinge diese Probleme haben.
Die deutsche Regierung sagt immer, wir brauchen Fachkräfte, aber der Prozess, um Arbeit zu dürfen und unsere Abschlussanerkennung zu bekommen, ist sehr kompliziert.
Ich wünsche mir, dass ich eine Arbeitserlaubnis bekomme, mit der ich meine Arbeit wechseln kann, ohne jedes Mal eine neue Bestätigung von Amt zu brauchen und lange warten zu müssen.
Die wollen vieles machen, aber die dürfen nicht. Und die können das auch nicht von sich alleine irgendwas machen. Erst mit Erlaubnis der Auslandbehörde. Zuerst muss man warten, bis sein Anwalt von BAMF kommt. Und dann muss er warten, bis er einen Platz im Deutschkurs kriegt. Und wenn er arbeiten will und keinen Aufenthaltstitel hat, dann muss er die Arbeitserlaubnis von Auslandbehörde nehmen.
Jeder Mensch verdient ein sicheres Zuhause, in dem man sich wohlfühlt. Meine Situation ist nicht so gut. In meiner Unterkunft leben fast nur Männer. Für mich als Frau ist das sehr unangenehm. Ich fühle mich unwohl damit, wie ich angeschaut werde. Es ist immer sehr laut und ich kann nicht schlafen.
Das waren Erfahrungsberichte von Geflüchteten, ja, über ihren Alltag, über ihre Lebenssituation hier in Thüringen. Eine deutliche Verschärfung der Asylpolitik, das sehen viele vor allen Dingen in der Einrichtung einer eigenen Abschiebehaftanstalt in Arnstadt. Und auch das war Thema auf der Kundgebung.
Es gibt in diesem Land Orte, an denen Menschen eingesperrt werden, ohne etwas getan zu haben. Keine Straftat, kein Urteil, kein Schuldig. Und wir haben gelernt, das unter unhinterfragt zu akzeptieren. Nicht, weil wir diese Menschen für schuldig halten, sondern weil es so dargestellt wird, als sei es notwendig, als sei es rechtmäßig, als habe es schon irgendwie seine Ordnung. Seit August gibt es so einen Ort auch hier in Thüringen, einen Abschiebeknast. Und vielleicht ist genau das Beunruhigendste daran, wie schnell er auch hier normalisiert wurde. Denn Abschiebehaft ist kein Randphänomen, sie ist kein Unfall, sie ist ein Lackmustest. Ein Test dafür, wie ernst es dieser Staat meint, mit Freiheit, mit Gleichheit, mit grundlegenden Menschenrechten. Und er zeigt deutlich, diese Grundlage der Menschenwürde sind hierzulande an Bedingungen geknüpft. Denn hier werden Menschen eingesperrt, nicht wegen dem, was ihnen vorgeworfen wird, sondern wegen dem, wer sie sind oder vielmehr, was sie nicht sind. Nicht hier geboren, nicht erwünscht, nicht geschützt. Eingesperrt unter dem Titel der sogenannten Sicherungshaft, wenn Menschen zum Beispiel Widerstand beim Abschiebeversuch leisten. Ein Abschiebeversuch in ein Land, in welchem ihnen menschenunwürdige Behandlung droht. eingesperrt unter dem Titel des sogenannten Ausreisegewahrsams. Viel genutzt für Personen, die sich vermeintlich einer Abschiebung entzogen haben und unter dem Label Fluchtgefahr laufen. Und jetzt kommt der Punkt, der eigentlich alle erschüttern müsste. Rund die Hälfte der Menschen in Abschiebehaft sitzen dort zu Unrecht, auf einem Raum von nicht mal 11 Quadratmetern in Thüringen. Und nicht im moralischen Sinn zu Unrecht, sondern im juristischen. Das heißt, richterliche Entscheidungen, Freiheitsentzug, Haft. Und später stellt sich heraus, alles rechtswidrig. Stellt euch das mal einen kurzen Moment lang vor. Nicht nur ist das Konstrukt Abschiebeknast grundsätzlich menschlich und falsch, aber in der aktuellen Rechtsprechung, die den Abschiebeknästen ihre scheinbare Daseinsberechtigung geben soll, hätte jeder zweite Mensch in einem solchen Knast nie sitzen müssen. Und trotzdem läuft dieses System weiter, Tag für Tag. Was sagt das denn über einen angeblichen Rechtsstaat? Und wir reden hier nicht über Grauzonen, wir reden über Menschen, die ihre Rechte nicht wahrnehmen können, weil sie das System nicht verstehen sollen. Anhörungen, die wenige Minuten dauern. Übersetzungen, die falsch oder unvollständig sind. Menschen, die nicht wissen, wie sie Anwältinnen erreichen und bezahlen können oder dass sie überhaupt welche haben dürfen. Ohne offiziellen Zugang zu Beratungsangeboten und dem Wissen, dass sie eigentlich andere Rechte haben. Und genau das ist der Punkt. Dieses System funktioniert nur, weil die Betroffenen unsichtbar gemacht werden und noch weiter aus der Gesellschaft gedrängt werden. Nicht zufällig, nicht aus Versehen, sondern strukturell. Aber ein Staat, der Menschen ohne Straftat einsperrt, verliert jegliche moralische Glaubwürdigkeit. Und ein Rechtsstaat, der nur für manche Recht spricht, ist keiner. Der Abschiebeknast zwingt uns deshalb nicht dazu, über Migration nachzudenken, er zwingt uns dazu, über diesen Staat nachzudenken. Und über die Frage, wie viel Unrecht wir bereit sind zu akzeptieren, solange es uns nicht uns alle betrifft.
Abschiebehaft, Bezahlkarte oder auch die Arbeitspflicht. Aus Sicht der Protestierenden sind das Beispiele für eine Politik, die die Rechte von Geflüchteten zunehmend einschränkt. Doch nicht nur auf Landesebene wird der Ton schärfer, auch auf Bundes- und EU-Ebene werden die Maßnahmen strenger. Im Sommer 2024 trat die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, kurz GEAS, in Kraft. Sie soll nun bis Ende Juni diesen Jahres auf Bundes- und Länderebene umgesetzt werden.
Darin finden sich eine ganze Reihe von Gesetzen und Rechtsprechungen. Zum Beispiel darüber, wer für einen Asylantrag zuständig ist, wie ein Asylverfahren ablaufen muss, und auch, welche Rechte Menschen im Asylverfahren haben. Unter dem Deckmantel der sogenannten Solidarität und der Ordnung wird mit der GEAS-Reform ein weiterer Schritt Richtung Abschottung, Bewegungsbeschränkung, Haft und Beschneidung des Rechtes auf Asyl gegangen. Vielen PolitikerInnen geht die GEAS-Reform trotzdem nicht weit genug. Deswegen wird auf deutscher Ebene darüber diskutiert, wie man noch mehr Repressionen umsetzen kann. Viel Verantwortung bei der Umsetzung der GEAS-Reform liegt auch in den Händen der Bundesländer, also auch bei der Thüringer Landesregierung. Zum Beispiel die Versorgung und die Unterbringung von geflüchteten Menschen im Asylverfahren, das ist Aufgabe von den Bundesländern. Und neben vielen Verschärfungen, die in der GEAS-Reform stehen, gibt es hier auch eine positive Sache. Und zwar steht in der GEAS-Reform, dass besondere Schutzbedarfe identifiziert und versorgt werden müssen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Menschen mit einer Behinderung, schwangere Menschen, queere Menschen und viele weitere im Asylverfahren besondere Rechte haben und geschützt werden müssen. Ein Mensch mit einer Behinderung muss zum Beispiel in Wohnraum untergebracht werden, der barrierearm ist, muss Zugang haben zu medizinischer Versorgung und zu Hilfsmitteln. Das ist europarechtliche Verpflichtung der Bundesregierung und der Länder, diese besonderen Schutzgarantien umfangreich umzusetzen. Auch diese positiven Rechtsansprüche müssen umgesetzt werden, dem muss nachgegangen werden, anstelle auf immer mehr repressive Rechtsprechung noch eine Schippe draufzulegen. In Thüringen wird dieses Jahr eine neue Erstaufnahme gebaut und konzipiert. Das ist zum Beispiel eine einmalige Gelegenheit, diese Positivrechte auch in der Unterbringung umzusetzen und Willkommensorte zu schaffen, die menschenwürdige Unterbringung sichern. Wir sagen ganz klar, es braucht keine weitere Ausweitung von Haft und haftähnlichen Bedingungen. Nicht im Rahmen der GEAS-Reform und in keiner anderen Weise. Es braucht keine Einschränkung des Grundrechts auf Asyl. Es braucht keine repressiven Maßnahmen gegen diejenigen, die Schutz suchen. Was es braucht, ist eine humanitäre, solidarische Asylpolitik, die Menschen als Menschen sieht und auch so behandelt. Wir müssen Solidarität ernst nehmen. Solidarität mit Menschen auf der Flucht, Solidarität mit Menschen, die Schutz suchen. Solidarität für ein gutes Leben für alle.
Neben der Kritik an der bestehenden Asylpolitik wurden auf der Demonstration auch konkrete Formen praktischer Solidarität vorgestellt. Zum Beispiel von Soli Asyl Thüringen, einem Netzwerk von AktivistInnen, das sich gegen Abschiebungen einsetzt.
Das Soli Asyl-Netzwerk Thüringen hat eine Struktur geschaffen, die es Menschen ermöglicht, sich einer bevorstehenden Abschiebung zu entziehen. Wir brauchen euch damit, dass das funktioniert. Und gerade im Moment ganz dringend. Du kannst auf verschiedene Art und Weise Menschen dabei unterstützen, ihre Abschiebung zu verhindern. In deiner Wohnung oder WG ist ein Zimmer frei und ihr könnt euch vorstellen, eine Person für einen kurzen oder längeren Zeitraum diesen Ort als sicheren Wohnort zu überlassen. Oder dein Zimmer steht in den Semesterferien eh leer, weil du unterwegs bist. Oder vielleicht habt ihr auch ein Gästezimmer, was wenig genutzt wird und wo ab und zu Menschen für ein paar Tage oder ein paar Wochen unterkommen können. Auf deinem Konto oder in eurer WG-Kasse bleiben am Ende des Monats ein paar Euro übrig, die ihr spenden könnt. Vielleicht hast du auch Zeit, Menschen beim Deutschlernen oder beim Ankommen in der Stadt zu unterstützen. Oder du möchtest Soli Asyl organisatorisch unterstützen.
Wenn auch ihr jetzt euch über das Soli Asyl Netzwerk informieren wollt oder eben ja auch vielleicht spenden wollt, dann findet ihr alle Informationen dazu im Internet unter soliasyl.noblogs.org. Ein weiteres Beispiel solidarischer Praxis sind Tauschaktionen gegen die Bezahlkarte, die es inzwischen in mehreren Thüringer Städten gibt. Die Bezahlkarte, die wurde im Dezember 2023 im Landkreis Gotha als Pilotprojekt eingeführt und gilt mittlerweile in fast allen Landkreisen Thüringens. Mit ihr können Geflüchtete nur sehr begrenzt Bargeld abheben, ausschließlich in bestimmten Geschäften einkaufen und zum Beispiel eben nicht auf Flohmärkten oder in kleineren Läden und kaum bzw. nur sehr kompliziert Überweisungen oder Online-Banking nutzen.
An vielen Orten gründen Menschen solidarische Tauschaktionen, so wie wir. Mit der Aktion umgehen wir das Bargeldlimit, damit Betroffene selbstbestimmter entscheiden können, wie sie ihr Geld ausgeben. Wir erklären kurz, wie das funktioniert. Danach könnt ihr alle mitmachen. Schritt 1, Menschen kaufen mit ihrer Bezahlkarte an der Supermarktkasse regulär Supermarktgutscheine. Schritt 2, diese Gutscheine tauschen Sie dann bei einer Tauschaktion 1:1 gegen Bargeld ein. Schritt 3, solidarische Menschen ohne Bezahlkarte nehmen uns die Gutscheine gegen Bargeld wieder ab und bezahlen damit ihre alltäglichen Einkäufe. Schritt 4, das Bargeld landet wieder in der Tauschaktion und das Ganze geht von vorne los. So lange, bis die Bezahlkarte abgeschafft ist. Dennoch ist der Effekt der Tauschaktion nur ein kleiner. Der Bedarf steigt weiter. Mehr und mehr Menschen bekommen die Bezahlkarte. Im Sommer 2025 wurde auch für Erfurt und Weimar die Landesbezahlkarte beschlossen. So kann oft pro Person nur eine begrenzte Menge Bargeld getauscht werden. Es bleibt ein Tropfen auf dem heißen Stein des rassistischen Alltags. Die Tauschaktionen scheinen gleichwohl für PolitikerInnen, die rücksichtslos auf Entrechtung von Geflüchteten setzen, eine große Provokation darzustellen. Von verschiedenen Seiten werden die Tauschaktionen gestört, bedroht und kriminalisiert. Supermärkte schränken den Verkauf von Gutscheinen ein oder versuchen, ihn ganz zu verbieten. Menschen mit Bezahlkarte werden persönlich eingeschüchtert oder es wird durch Schilder versucht, sie daran zu hindern, Gutscheine zu kaufen. Wohlfahrtsverbänden, die ihre Büros oder Ressourcen den Tauschaktionen zur Verfügung stellen, wird mit Kürzungen, Fördergeldern und anderen Repressionen gedroht. Auch bei den Tauschaktionen und den Betroffenen selbst werden Ängste vor Repressionen geschürt. Die CDU Baden-Württemberg stellte die Aktion in einem Antrag beispielsweise verleumderisch als Geldwäsche dar und forderte ihr Verbot. Auch die CSU forderte kontinuierlich die Gesetzgebung auf, die Aktion zu kriminalisieren ohne rechtliche Grundlage. Doch wir wollen mehr als Notlösungen. Wir wollen nicht nur ständig Feuer löschen und Pflaster auf klaffende Wunden kleben. Wir fordern Basiskonten und finanzielle Selbstbestimmung für Geflüchtete. Wir fordern langfristige Bleiberechte und echte Perspektiven. Wir fordern menschenwürdige Lebensbedingungen und Bewegungsfreiheit für alle. Für die Abschaffung der Bezahlkarte, gegen das Asylbewerberleistungsgesetz, gegen jede rassistische Schikane durch den deutschen Staat.
Soweit die Eindrücke von der Demonstration für eine solidarische Asylpolitik am Samstag, den 31. Januar hier in Erfurt. Informationen zu Tauschaktionen oder auch aktuellen Entwicklungen in der Thüringer Asylpolitik, die findet ihr unter anderem bei den lokalen Gruppen der Seebrücke hier in Erfurt oder auch in Jena oder beim Bündnis Nein zur Bezahlkarte.
Was ist deine größte Angst? Wie heißt das Monster unterm Bett, das du nicht töten kannst? Ein kleines Ego schützt anscheinend nicht vor Größenwahn. Die besten Songs sind hässliche Gedanken, aber schön gesagt. Ich lass mir auf Krankenkassenkosten meine Lebenslügen factchecken. In meinem Traum bin ich ein Luftballon über einem Meer aus Heftzwecken. Wenn es ehrlich genug war, fragt meine Freundin, möchtest du über den Text sprechen? Also lüg ich, bis ich Balken biegen. Männer mauern nicht erst seit dem Kalten Krieg. Es ist an diesem Punkt dann leider kaum noch von der Hand zu weisen. Männer sprechen nicht nur eine Muttersprache, sondern auch ein Vaterschweigen. Was würde passieren, wenn wir zu sprechen anfangen? Wird unser Generationstrauma zu brechen anfangen? Wenn du ihnen glaubst, dass du nicht laufen kannst, fühlen sich Mauern wie zu Hause an.
Denn wir bauten eine Mauer, eine Wand, die unkaputtbar ist. Sie wird uns alle überdauern, wenn keiner dieses Schweigen bricht.
1000 Kilometer Mauern, alles Staub und Schutt, reiß ich diese Wand kaputt, Stein für Stein auf zittrigen Beinen. Ich mach das allein.
Wie hört sich mein Schweigen für dich an? Wir starren von zwei Seiten auf die gleiche Wand. Doch die Mauer, die du siehst, ist völlig unversehrt und ohne Kratzer. Und ich seh 20 Jahre Vorschlaghammer. Kannst du das hören? Hörst du, wie die Worte entlang dieser Mauer klettern? Wie sie mich anflehen, sie doch endlich auszusprechen. Aber wenn so ein Gefängnis erstmal steht, lässt man niemanden so ohne weiteres gehen. Ich bin das Monster unterm Bett, das ich nicht töten kann. Jeden Tag aufs Neue nicht. Sie haben Recht, mich einzumauern, dafür reißen Zäune nicht. Jedes Mal, wenn mir dein Blick verrät, wie krass enttäuscht du bist, stapele ich Steine und Zement für eine neue Schicht. Was würde passieren, wenn wir zu sprechen anfangen? Wird unser Generationstrauma zu brechen anfangen? Wenn du ihnen glaubst, dass du nicht rein kannst, fühlen sich Mauern wie eine Heimat an.
Denn wir bauten eine Mauer, eine Wand, die unkaputtbar ist. Sie wird uns alle überdauern, wenn keiner dieses Schweigen bricht.
1000 Kilometer Mauern, alles Staub und Schutt, reiß ich diese Wand kaputt, Stein für Stein auf zittrigen Beinen.
Jemand hören, wenn ich schrei. Renn seit ich klein bin gegen Mauern, die schweigen. Kann ich jemand anderes sein? Zieh meine Mauer wieder runter, Stein für Stein für Stein.
Mauern war das gerade von Conny und Raum 27 und weiter geht's mit Punani Power von Ebbo.
Komplexität. geköpft von Medusa. Der König starb, bevor er den Vesus sah. Alle Namen inklusiv meiner Futura. Bleib mal cool, alles cool, Bruder. Die Hitze erstickt, das ist Sommer in Kuba. Hände aus dem Fenster, wir chillen im Cruiser. Fuck die Hater, keiner zieht mich runter. Runter bis unter den Untergrund. Bewundert, verwundert von unserer Kunst. Deine Jungs sind nicht ohne Grund verstummt. Elbow is back, bitch, kunterbunt. Mit Frida Kahlo der Straßen, Blasphemie und Phrasen. Gehasst und erhaben, taxiert und bemaßen. Streift nach zum schwarzen Wagen oder rap in meinem Atem. Keine Zeit für dumme Fragen, ihr wolltet doch was sagen. Ihr hasst mich so richtig. Denn diese Kanakin hier macht sich zu wichtig. Ist zu gebildet, sieht zu gut aus. Zersprengt eure Kästen muslimischer Frauen. Autsch! Ich komm mal mit Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Mami hat Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Ich komm mal mit Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Mami hat Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Punani Mami, ich mach Money Money. Schmeckst du den Erfolg? Yup, yummy, yummy. Meine Weiblichkeit faltet mit Leichtigkeit. Wenn mir das Mic nicht reicht, dann nehm ich deins und rein. In zwei Mics zugleich, alright? Bis deine Kuh nicht mehr weiß, wie du eigentlich heißt. Denn ich rap wie ne Pussy, mach Tracks wie ne Pussy. Schreib Texte und fucke dich, flags wie ne Pussy. Willkommen zu Punani Power. Punanis machen harte Jungs zu zarten Flowers. Mein Baba ist ein Feminist, deiner ist ein Weichei. Era the fuck boys ist vorbei, herzliches Beileid. Ich komm an mit Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Mami hat Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Ich komm an mit Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Mami hat Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Was für Diät, wir sind sexier denn je. Ihr lebt alle im Klischee, wollt uns was erzählen. Ich trage ein Kopftuch, wenn ich will, trage ich 10 übereinander. Wenn ich will, laufe ich im Mini rum, zeig jedem den Tanga. Wenn ich will, werde ich ein Punker, rasier mir meine Haare ab. Fuck it, ich schäme mich nicht, weil ich Haare an den Armen hab. Warte mal, Mama sagt, sie ruft gleich deine Mama an, weil du dich aufführst, als ob du keine Mama hast. Massage vor der Kamera, du bist doch kein harter Mann. Ich nehm dir dein Pada ab, ich nehm dir dein Araba und dein Anabolika und auch noch dein Viagra, Calden Narada. Du bist ein kleiner Junge, der nie geweint hat. Und hin und wieder fühlst du dich halt einsam. Willst ein Gangster sein, weil das so männlich ist, aber ein echter Gangster ist ein Feminist. Ich komm an mit Punani Power.